Große Divergenzen in den Märkten. Was bedeutet das für die kommenden Tage, Wochen und vielleicht auch Monate? Geht es endgültig rauf für alle oder nur für einen Teil? Oder kommt tatsächlich die große Korrektur? Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milad Ahl, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Medellin. Ich bin weiterhin hier, aber meine Zeit hier neigt sich dem Ende zu, auch wenn ich schon noch ein paar Tage da bin. 10 Tage sind es noch, genau, tatsächlich 10 Tage und dann reise ich hier ab. Dann komme ich auch mal wieder nach Deutschland für ein paar Tage bzw. Wochen, um natürlich auch da erstens mich auf das hoffentlich gute Wetter zu freuen, aber natürlich Freunde und Familie wieder mal zu besuchen, denn am Ende Heimat ist es halt doch immer noch, das darf ich und will ich auch nie vergessen, logischerweise, auch wenn die Welt groß und schön ist und mich auch immer wieder anzieht, aber am Ende, die Wurzel ist ja doch immer noch da und das ist auch okay so. Das muss ich natürlich auch mal wieder sagen, wenn man als Reisender, Weltreisender unterwegs ist, wo gehört man eigentlich hin? Ich habe natürlich überall auch ein bisschen überall mal Wurzeln geschlagen, deshalb bin ich auch ein bisschen länger immer an den entsprechenden Orten, aber so richtig festgelegt habe ich mich noch nicht. Und die Frage ist, will ich das eigentlich? Der Frage werde ich natürlich weiter nachgehen und Sie auf dem Laufenden halten, aber bis dahin bleibe ich erstmal unterwegs. Mal was anderes, ich war jetzt in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen in der Comuna 13, Comuna Trece. Ich habe hier noch ein paar Videos, ein paar Bilder mitgebracht, denn es ist natürlich ein sehr interessanter Ort. Es ist eigentlich ehemals eines der gefährlichsten, wenn ich sage, das gefährlichste Viertel, nicht nur der gesamten Stadt, sondern wahrscheinlich auch von Kolumbien. Und hat auch eine wirklich sehr, sehr traurige, gewaltvolle Geschichte hinter sich. Wenn ich das richtig zusammenbekomme, denn es ist so viel da passiert, dass es wirklich schon unfassbar ist. Also grundsätzlich eher ein etwas ärmeres Viertel, eher am Stadtrand und eher mehr in den Bergen, also direkt an den Bergen, auch die Berge hochgebaut oder den Berg hochgebaut. Und es ging los, dass nicht nur die Paramilitärs, sondern auch die Guerillas dann irgendwann Besitz ergriffen haben von dieser Comuna Trece, also von diesem Ort, und sich da mehr oder weniger eingenistet hatten über Jahre. Und dieses dann irgendwann natürlich auch mal der Regierung zu bunt wurde, die dann da einmarschiert sind, und zwar mit der Armee, mit Panzern, mit Black Hawks aus den USA und da eben richtig, richtig, richtig was angerichtet haben, was natürlich, und wir können uns das vorstellen, auch auf die Zivilbevölkerung dann übertragen wurde, die natürlich dann eher die größeren Opferzahlen gebildet hatten, als die Leute, die sich da verschanzt hatten. Und das Ganze nicht nur einmal, das Ganze sogar zweimal hintereinander weg mit einem Zeitraum von ein paar Jahren. Also das ist jetzt all die Guerilla-Gruppierung, die Sie vielleicht so kennen, allen voran die FARC, hat sich da letzten Endes dann eingenistet und deshalb ist die Regierung zweimal da reingegangen. Und dann hat sich auch noch das organisierte Verbrechen da niedergelassen. Ja, klar, da ging der Drogenhandel, da ging die Kartelle dann damit rein. Also hat die Corona-Adresse dreimal so richtig daneben gegriffen und die Bevölkerung darunter gelitten. Und natürlich, klar, ein etwas ärmeres Viertel hatte natürlich auch die entsprechenden Probleme. Gelöst wurde das dann irgendwann erst damit, dass sich ein Denkwechsel eingenistet hatte, dass sich dann letzten Endes die Leute auch mal anders besonnen haben, Nummer eins, aber auch die Regierung dann etwas getan hat, nämlich einmal so ein bisschen eine Touristenattraktion daraus zu machen, über die Installation von Rolltreppen. Also in dieser Comuna gibt es tatsächlich Rolltreppen, ja, man muss die Wege nicht mehr hochlaufen, sondern man kann dann eben mit Rolltreppen hochfahren, was natürlich ganz interessant ist, und dann ist es eben Kunst. Sie finden in der Comuna Trece überall Street Art, die auch immer wieder verändert wird. Also das wird immer wieder erneuert, es gibt jedes Jahr auch neue Bilder, die da zu bewundern sind, und ich habe die Tour schon zweimal jetzt gemacht, mit einem Abstand von 2 Jahren, und tatsächlich, es war eine völlig andere Tour, was natürlich sehr, sehr interessant ist, und dementsprechend hat sich auch das Bild geändert, dementsprechend haben sich auch natürlich die Ansprüche der Menschen da geändert. Und es ist viel Tanz, es ist viel Musik, es ist ein bisschen Show, natürlich auch Touristenattraktion, viele Galerien, ob man die Bilder jetzt mag oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es wird eben mal was anderes gemacht als das, was vorher da war. Und das finde ich ganz spannend, Wenn es sie also mal nach Kolumbien, nach Medellin verschlägt, dann kann ich da auf jeden Fall das schon mal ans Herz legen. Und aber mal so eine Tour zu machen, ist wirklich spannend und man lernt viel über die Geschichte und auch ein bisschen Einblick in Medellin und in die Idee und in die Lebensweise von Kolumbien. Damit soll es aber auch genug sein. Gehen wir direkt in die Zahlen. Was gab es in den letzten Tagen, in der letzten Woche? Ich glaube, das Wichtigste, und das habe ich auch schon bei Fast and Forex natürlich was dann auch zeitnah mit gesagt, das Wichtigste ist im Endeffekt die Zinsentscheidung der Fed. Punkt. 5,5% waren es, sind es und wurden auch erwartet. Also damit eigentlich fast schon Non-Event. Wenn nicht tatsächlich irgendwo durchgeklungen wäre, dass man tatsächlich zumindest einmal in diesem Jahr darüber nachdenkt, die Zinsen zu senken, und das allein reicht dem Markt schon, um entsprechend loszurennen. S&P 500, Nasdaq, all die Tech-Werte sind abgegangen, als ob es kein Morgen gäbe. Das mag natürlich nicht nur an den Aussichten für eine Zinssenkung liegen, sondern auch an den grundsätzlichen guten Zahlen und auch an dem ganzen Thema AI, das nach wie vor halt durchläuft und damit natürlich auch das bestimmende Thema ist. Und das ist natürlich auch ein krasser Gegensatz, wenn man sich anschaut, da werden wir gleich in die Charts auch gehen, wie der Dow Jones entsprechend mehr oder weniger still steht, ja, und die Divergenz immer größer wird zwischen den alten Industriewerten, ja, alt und Industrie, da sind noch ein paar andere Werte mit drin, und wenn man sich den DAX anschaut zum Beispiel, der geht in die gleiche Richtung, auch der Nikkei steht still, kommt ein bisschen runter, ja, und der S&P 500, getrieben von der Nasdaq, kennt kein Halten mehr. Ob das so lange gut geht, das sei mal dahingestellt, aber Fakt ist, der Markt will nach oben, wenn auch nur teilweise, und jede Nachricht, die das befeuert, wird offensichtlich momentan eher positiv bewertet. Heißt also, auch für die kommenden Zahlen, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, solange die Zahlen nicht völlig aus der Art schlagen, was dabei steht. Aus meiner Sicht geht es eher momentan darum, den positiven Aspekt daraus zu lesen, um einfach die Rallye weiter zu rechtfertigen. Und auch das kann man auf zweierlei Art betrachten. Aus meiner Sicht ist es eher schon so ein Hochlaufen. Ja, Sie wissen es, die Horse nährt die Horse und die Base nährt die Base. Ja, egal was kommt, es wird gekauft, und egal was kommt, es wird eben verkauft, je nachdem, in welcher Stimmung man dann eben so ist. Und das kann natürlich sehr, sehr, sehr schnell umschlagen. Also das mal so als Worte der Vorsicht mit dabei. Aber solange es eben läuft, läuft es halt, und dann ist natürlich auch unsere Aufgabe zu schauen, wo dann eben entsprechende Vorteile für uns liegen. Dann schauen wir direkt mal in die kommende Woche rein, in die kommenden Tage. Was erwartet uns da? Wir gehen in die Verbraucherpreisindizes, heißt also Eurozone, und ja, also in die Eurozone, genau. Da gehen wir rein, 2,6% wird erwartet, ist eine leichte Steigerung, und auch das hatte ich schon mal Fast and Forex gesagt. Am Ende wird das jetzt nicht die große Rolle spielen, solange sich das nicht eklatant jetzt nach oben bewegt, weil die EZB jetzt natürlich nicht von heute auf morgen wieder sagt, ach, dann erhöhen wir mal wieder die Zinsen. Das wird auch nicht passieren, heißt also, das sollte eher unter den normalen Umständen jetzt nicht wirklich die große Rolle spielen. Der Markt hat das eingepreist, der Euro ist jetzt eben da, wo er ist. Und das Ganze wird sich aus meiner Sicht auch erstmal so ein bisschen seitwärts bewegen, solange bis man dann von der Fed eben tatsächlich mal ein Statement hört und auch wirklich Action sieht, dass die auch was machen und nicht nur die Spekulation dahinter steht. Ja, also das ist so die Idee, Verbraucherpreise, Inflationsrate, Eurozone, wird aber das Gleiche dann sein für die Deutsche, dann, die auch dann irgendwann kommt. Dann gehen wir die Einzelhandelsumsätze, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe. Wir können es eigentlich relativ schnell machen. All die Zahlen, die wir sehen, die Einkaufsmanager, Umsätze, Indizes, all das, aus meiner Sicht momentan spielt jetzt nicht die große Rolle, ob wir die exakte Zahl treffen oder nicht, sondern spielt eher die Rolle, will der Markt das positiv interpretieren oder will das mit Absicht negativ interpretieren. Aus meiner Sicht ist es eher das Erstere. Man will kaufen, man will die steigenden Preise, man will die Rallye, man will sie positionieren, und dann wird jede Nachricht eher so ein bisschen durch die, sagen wir mal, rosa-rote Brille gesehen. Das ist die Meinung, die ich aktuell habe. Schauen wir mal, ob das auch so kommt, und von daher darf man gerne mal gespannt sein, was da passiert und wie der Markt darauf reagiert. Und an der Stelle eben auch nochmal das Wort zur Vorsicht, und als Volkswirt erlaube ich mir diese Warnung auch. Versuchen Sie nicht schlauer zu sein als der Markt, weil genau aus dem Grund, dass eben auch ein und dieselbe Nachricht zweierlei Reaktionen hervorrufen kann, je nachdem, in welcher Stimmung der Markt eben gerade ist, funktioniert es eben einfach nicht, schlauer zu sein als der Markt, weil der Markt sowieso irrational ist. Ja. So, das einfach mal an der Stelle, und damit gehen wir in die Charts. Ja, wir sind beim FDAX, DAX Future, wie immer im Wochenchart, und Sie sehen schon, hier in der vergangenen Woche ist der Markt deutlich runtergekommen. Es ist schon der Montag angedeutet, klar, es ist der Sonntag hier. Also Sie sehen, Sonntag 19:30 Uhr. Also da stehen wir schon so ein bisschen im Future. Aber hier im Großen und Ganzen ist, ja, Sie sehen es, die vergangene Woche, ich möchte was sagen, brutal nach unten gelaufen. Was wir hier, und das war ja so die Idee, die ich in der letzten Woche noch präsentiert hatte, wir sehen hier eine Korrektur, die sich zumindest was die Schlusskurse angeht, in der Mitte der Kerze vom 6. Mai gehalten hat, von der Woche. Also damit eher stark und bullisch. Ich hatte aber auch gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Und natürlich ist es eine sehr bequeme Aussage, dass man sagt, es kann die eine wie die andere Richtung gehen. Aber es war wirklich die Möglichkeit da und durchaus eine gerechtfertigte Möglichkeit, dass man im Endeffekt dieser gesamten Abfolge Impulsfortsetzung eben hier auch folgt. Ja, das könnte man hier so rauslesen. Und das wäre so die Idee gewesen. Aber, und das ist eben das große Aber, der Markt hat sich anders entschieden und das ist eben genau der Punkt. Ja. Es reicht eben dann nicht mehr. Ja, man hätte das hier so ein bisschen auch als Flagge interpretieren können, wenn auch nicht wirklich durch diese große Kerze. Aber im Großen und Ganzen hat sich das Ganze jetzt eben nicht bestätigt. Die zweite Idee aufgegangen. Die zweite Idee war, dass es halt nach unten geht. Idealerweise dann hier abprallt und an dem Tiefpunkt von der Woche vom 6. Mai dann also bei 18.163. Das ist sogar runtergelaufen, aber ist natürlich die Chance da, dass es jetzt auch wieder hochläuft, dass es ein bisschen abprallt, also dann der Idee hier folgend. Und dann kommen wir eben hier mit dem ganzen Bereich von 18.450, vielleicht 18.500 wieder mal ins Spiel. Dann wartet dann der Eröffnungskurs von der letzten Woche bei 18.520, mal so als Widerstand auf 519. Was haben wir die Eröffnung? 18.541 war der Eröffnungskurs hier. Und das ist dann der nächste Widerstand, der einfach wartet. In dem Bereich bewegt sich das Ganze. Dann muss man sich halt, ja, dann muss der Markt sich entscheiden. Will er nach oben? Verfolgt er also diese Abfolge Impuls mit so einem Fehlausbruch? Das kann schon mal ein bisschen tieferer Dip sein, der zur Vorsicht mahnt. Aber es kann durchaus dann wieder hochgehen, wenn nämlich die Divergenz aufgelöst wird. Idealerweise dann natürlich in die Richtung von S&P und Nasdaq. Und dass das dann eben hier weitergeht und man einfach aus dieser Bewegung sich hier rauspendelt. Das wäre wünschenswert. Fraglich ist es natürlich, ob es so kommt. Ja, also das lässt sich hier momentan nicht wirklich ableiten. Was sich ableiten lässt, eher allein aus der Kerze hier heraus, von der letzten Woche, ist, dass es eigentlich das Potenzial hat, noch weiter zu laufen. Nämlich auf die 17.630, sowas in dem Dreh, um von dort aus dann idealerweise wieder hochzugehen. Heißt also hier dann die Bewegung nach oben zu machen. Und dann hätten wir sowas wie eine Seitwärtsrange, die seit April 2024 einfach läuft, mit der unteren Begrenzung bei rund 17.650, 60,75 und mit der oberen Begrenzung bei rund 18.850, 900. So in dem Bereich. Und wenn dann der Ausbruch nach oben gelingt, das wäre natürlich ein starkes Zeichen, dann hätte sich nämlich der DAX auch schön auskonsolidiert, hätte den Marktteilnehmern die Möglichkeit gegeben, A, mal Gewinne mitzunehmen und B, günstiger wieder einzusteigen, was beides natürlich dann halt auch dafür sorgen kann, dass eben der Markt sich beruhigt und eben wirklich Kraft und auch Luft hat für weitere Bewegungen. Und wenn dem so ist, dann kann ich das ja einfach bequem weiterschieben, dann kann man sich mal so auf die 20.000 so einrichten. Das wäre so eine Idee, die man hier durchaus verfolgen kann. Ob es tatsächlich so kommt, es ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig, denn man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben jetzt die Saisonalitäten wieder. Heißt also, wir kommen jetzt wirklich in die Sommerpause. Ja, klar, naturgemäß, die Leute fahren dann in Urlaub, machen mal was anderes als immer nur zu handeln. Auch die Professionellen wollen das mal so angehen. Heißt also, die Frage ist, ob eben jetzt das Volumen da ist, um eben wirklich das hier dann zu schaffen. Also, bester Bet an der Stelle, beste Idee dazu, dass wir eher so eine Seitwärtsbewegung haben die nächsten Wochen. Dass wir nochmal kurz nach unten tauchen, dann wieder nach oben gehen, ohne dass es hier große Dramatik entsteht. Gehen wir damit mal in die Schweiz. Und hier sieht es nicht ähnlich aus. Ja, also die Dramatik ist nicht so groß. Finde ich auch immer ganz spannend. Hier ist schon Sie sind schon eingepreist für die nächste Woche. Geht es dann hier schon los, die Indikationen. Und Sie sehen im Endeffekt, dass wir hier ja, schon die Abwärtsbewegung haben, aber auf einem ganz anderen Level als im DAX. Nummer 1, wir sind im SMI immer noch weit entfernt, relativ weit entfernt vom Allzeithoch. Ja, das ist die eine Geschichte. Aber wir sehen eben auch, dass hier diese Idee einer Korrektur eine ganz andere ist. Ja, jetzt haben wir eben nicht diese Impulskorrektur, Impulsbewegung, sondern wir haben hier eher Impuls, kurze Pause, also zeitliche Korrektur, eine Einperiodenkorrektur, die sich nur über den Tageschart dann darstellen lässt. Können wir uns mal kurz anschauen. Ja, das sind sie hier, das sind diese Einperiodenkorrekturen. Eine Woche, zack. Aber das reicht. Und damit ist ja auch gerechtfertigt, dann eben zu sagen, man halt den Breakout oder man geht eben hier mit dem Bullish Engulfing rein. Ja, das ist ja die einzige Möglichkeit, um dann halt so eine steile Bewegung zu nehmen. Und das wäre die gleiche Idee dann hier. Also wenn tatsächlich der SMI es schafft, jetzt nach oben das Ganze wieder aufzulösen, dann ist das ein deutliches, großes Zeichen der Stärke. Und ich finde es vor allen Dingen ganz besonders interessant, weil der SMI jetzt sich ja nicht durch AI, ja, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz hervortut, sondern eher klassische Werte drin sind. Ja, wir reden über Banken, wir reden über Pharma, wir reden über natürlich die allumfassende Nestle, wir reden dann auch über Uhren und solche Geschichten. Das ist aber nichts, was momentan das beherrschende Thema ist. Und trotzdem ist der SMI relativ stark. Und das finde ich natürlich ganz spannend. Und das gibt Mut, dass sich das einmal vom Thema her, vom Inhalt ein bisschen abkoppelt, Nummer 1. Nummer 2 ist auch durchaus sein kann, dass Anleger momentan eine gewisse Sicherheit auch suchen, nämlich in der Schweiz. Ja, und eben auch sich schon mal positionieren auf eine Korrektur hinaus. Man weiß es nicht. Ja, und dann darf man eben hier an der Stelle erstmal damit rechnen zumindest mal, dass wenn es gelingt, hier nach oben auszubrechen, dass wir zumindest mal auf die 12.500 laufen, da darf man gerne mal korrigieren und es dürfte, wenn es so bleibt, auch nicht so tief laufen, um dann weiter in Richtung 12.900, 13.000 Punkte zu laufen. Das kann natürlich noch ein bisschen dauern, aber das ist so die Idealsituation. Allerdings kann ich mir eher vorstellen, dass wir es schon noch nach oben schaffen, um dann noch ein bisschen hier lang zu pendeln. Auch hier beziehe ich mich mit auf die Saisonalität, auch hier beziehe ich mich mit auf die Sommerpause, dass einfach das Ganze so ein bisschen momentan austrocknet und dann natürlich nicht in sich zusammenfällt, sondern eher auch hier gemächlich sich erstmal die nächsten Wochen bzw. Monate auch ein bisschen seitwärts schiebt, mal ein bisschen hin, mal ein bisschen her, ja, aber ohne, dass es hier wirklich groß was passiert. Und das ist eigentlich hier auch ein schöner Bereich, ja, mit Unterstützung und Widerständen in recht überschaubarer Range. Sie sehen es, da haben wir von 131 auf 480, so in dem Bereich, ja, sagen wir, haben wir eine rund 350 Punkte während der Range. Das ist durchaus vernünftig, das ist nicht wirklich stressig und das kann ich mir am ehesten vorstellen. Und wie gesagt, wenn man in den Tageschart geht, lässt sich das eben auch hier schön darstellen und nachverfolgen. Und damit ist auch hier eine beginnende Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz aus meiner Sicht das realistische Szenario. Ja, kurzer Blick in den pazifischen Raum. Was passiert in Asien? Ja, die Seitwärtsbewegung läuft in Japan im Nikkei schon seit Wochen. Ja, schon den ganzen, also seit Ende Mai geht es hier so seitwärts. Und Sie sehen, beide Möglichkeiten sind noch da, ausgehend hier auch von dem kleinen Spinning Top. Aber wir haben nicht die ganze Zeit Spinning Tops. Deshalb, ja, eine Seitwärtsbewegung wird zwangsläufig irgendwann mal nach oben oder nach unten aufgelöst. Es geht ja nicht anders. Und noch ist die Idee tatsächlich da, dass die höhere Chance beim steigenden Kurs ist, ja, dass eben einfach der Nikkei wieder ansteigt. Aber auch hier im Grundsatz sehe ich eher die Situation so, dass es, naja, so ein bisschen seitwärts auch wieder läuft. Dass der Nikkei schon ganz gut unterstützt ist bei rund 37.100 Punkten, 37.000 glatt, ne, je nachdem, wie sehr es dann eben durchläuft vom Momentum her. Aber auch, dass der Deckel drauf ist hier bei rund 40.800, sagen wir mal 41.000 Punkten. Da in dem Bereich darf dann auch gerne mal wieder von oben abgeprallt werden. Und von daher sehe ich auch hier im Nikkei, wenn überhaupt diese schmale kleine Range, an der wir gerade sind, überhaupt verlassen wird, dann hat die einen Deckel drauf bei rund 40.500, 41.000 Punkten und hat eine solide Unterstützung ab 37.650 bis 37.100 glatt, was aber schon sehr knapp sein dürfte. Also das ist so die Situation, die sich für den Nikkei momentan darstellt und damit kann ich auch diesen diese Flanke erstmal rausnehmen, die ist jetzt hier seitlich aufgelöst worden. Also da hat der Nicky sich so rausgeschlichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und damit gibt es hier letzten Endes nicht mehr viel zu holen. Gehen wir in den S&P 500, der deutliche Stärke zeigt und im Endeffekt all das, was wir bislang gesehen haben, wo wir sagen, na Vorsicht Freunde, jetzt könnte es ein bisschen ruckeln, total in Frage stellt, weil natürlich alle Welt guckt auf den S&P 500 und wenn der S&P 500 steigt, ist die Tendenz natürlich da, dass sich alles andere auch nach oben bewegt, also gern Norden geht und umgekehrt halt auch. Jetzt haben wir aber die Situation, dass der S&P 500 und, ich löse schon mal auf, auch die Nasdaq zwangsläufig, einer von beiden, Dow Jones oder S&P 500, muss den Nasdaq oder Dow Jones muss den S&P 500 ja anschieben, ja, dass eben die Nasdaq hier das Zugpferd ist und den S&P 500 damit eben antreibt. Und das finde ich besonders spannend, weil eben diese Divergenz zwischen den, sagen wir, klassischen Werten, ja, die wir auch im DAX haben, klassische Industriewerte, aber auch gleich im Dow Jones, wenn wir auch noch ansehen, ja, dass wir da eben sehen, dass dort irgendwie das Interesse gerade gar nicht da ist und all eyes on the Nasdaq ist, all eyes on Tech. Ja, also alle schauen auf Tech, alle schauen auf offensichtlich die Werte, die irgendwie die Zukunft versprechen. Tja, was bedeutet das hier für uns? Kann und soll man jetzt hier noch reinspringen? Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Jetzt kennen Sie mich hoffentlich auch schon lange genug, um zu wissen, dass ich hier eher der Freund bin, der halt nach Korrekturen einsteigt. Was ja grundsätzlich eine bessere Idee ist, aus verschiedenen Gründen. Ja, ein Grund zum Beispiel kann sein, dass sie ein schöneres, besseres Chance-Risiko-Verhältnis bekommen. Ja, klar, wer zuletzt kauft, wo soll der Markt noch hin? Der andere Grund ist, dass es eine gute Idee ist, sich nach Korrekturen einzustoppen zu lassen, weil sie eben auch eine klare Idee bekommen, zumindest mit den Candlesticks, wo ist mein Stop-Loss? Nämlich hier unterhalb der Formation. So, wo ist hier der Stop-Loss? Unterhalb der Formation. Ja, das heißt, Sie sehen, der Markt läuft, ist durchgebrochen. Das Korrekturpotenzial ist natürlich da. Logisch. Ja. So, und das ist eben genau die Situation. Wer jetzt hier dann reingeht, hat natürlich schon noch eine Chance von der Dynamik entsprechend nochmal teilzunehmen und auch davon zu profitieren. Die Gefahr eines Rückschlags wird allerdings immer größer, je weiter es läuft. Und dann ist die Frage, wo findet der Rückschlag denn statt? Und bis wohin geht der? Geht er denn eben nur auf die 5.350? Ja, so in dem Bereich und geht dann von dort aus weiter. Okay, dann wäre man gerade mal Break-Even. Es kann aber auch sein, dass es nochmal tiefer geht. So, und dann ist auch immer die Gefahr, und Trendfolger kennen das Spielchen, dass auch hier das Tief nochmal gerissen wird, nur um dann wieder hochzugehen. Und dann wird man ausgestoppt und sieht dem Kurs dann eigentlich doch wieder beim Steigen zu, nur hat dann einfach seinen Preis dafür bezahlt. So, und das ist immer die Situation. Deshalb aus meiner Sicht, wer jetzt noch nicht drin ist, hat auch schlechte Karten reinzukommen, zumindest auf Wochenchartbasis. Das Einzige, was sie eben anbietet, ist, sich halt entsprechend im Tageschart umzuschauen und einfach dort auf eine Korrektur zu warten. Sie sehen auch hier, haben wir hier einen Doji am Donnerstag, wir haben hier so einen Dragonfly-Doji, aber eigentlich ist es ein Hanging Man, wenn man so will, am Freitag. Und das sind nicht unbedingt die Formationen, die Mut machen. Das kann sehr schnell jetzt zu einer Umkehr kommen, um eben einfach dieses Ding hier zu schließen, auch die Kurslücke zu schließen. Sollte das nicht reichen, kann es durchaus auch sein, dass der S&P 500 von da aus noch schon umdreht, um dann halt die Wochenidee halt auch weiterzuziehen, entweder von dort aus abzuprallen, was der Idealzustand wäre, oder tatsächlich noch ein Stück weiter zu gehen. Denn dann in dem Fall, wenn es hier runtergehen sollte, hätten wir entweder eine Inselumkehr, wenn wir eine Kurslücke dann bekommen, oder es wäre halt einfach mit Gap, Erschöpfungsgap, und dann hätte man dann hier die Bewegung nach unten und dann kann man von dort aus eben schauen, ob sich entsprechende Kaufsignale ergeben. Dann wäre das mittlere Bollinger Band auch erreicht, je nachdem wie schnell das geht. Und dann kann man wieder nach Bullish Engulfing gucken, dann kann man nach Hammern gucken und dann kann man dort eben sich entsprechend positionieren. Aber das werde ich dann entsprechend auch begleiten. Ja, gleiche Situation im Endeffekt auch bei der Nasdaq. Und hier gibt sich ja wirklich niemand die Blöße. Ja, Sie sehen es, wo ist denn hier eigentlich die Korrektur? Ja, wir sehen das Hoch, 19.959, und wir sehen den Closing-Preis 19.945,50. Also bitteschön, da reden wir über 14 Punkte als, sagen wir mal, Gewinnmitnahme. Das heißt, hier ist wirklich auf den letzten Meter jeder noch mitgerannt. Und der eine, der dann irgendwie noch ein bisschen Wasser verschüttet hat, naja gut, was soll's. Und das ist eben das, was wir hier so sehen. Ich hatte es ja zum Glück für mich und auch für die, die dann gesagt haben, okay, darauf gucke ich mal, gesagt, das Potenzial ist einfach nur da, dass es nach oben geht, ausgehend von der ignorierten Kerze, die wir hier haben. Das ist das Einzige. Das Einzige, was mich hier natürlich jetzt ein bisschen überrascht hat, war die Dynamik. Ja, weil einfach, wir sind schon sehr dynamisch, muss man einfach sagen, aber dass es jetzt nochmal richtig durchstartet, das ist schon echt eine Aussage und dann da kann ich nur den Hut ziehen. Wir sehen vor allen Dingen auch hier, dass wir in der Vorwoche, Vorvorwoche, dass wir hier einfach mit so einem kleinen Doji am Laufen sind. Und dieser kleine Doji im Endeffekt, naja, eigentlich schon ein Umkehrsignal hätte sein können. Aber wen kümmert's? Ja, in der Nasdaq offensichtlich niemanden. Und wir sehen in der vergangenen Woche, dass wir hier wirklich im Tagesstart am Freitag, ja, der Donnerstag eben der Doji, dann am Freitag, durchaus mit Korrektur. Aber wir haben fast schon hier das neue Hoch gemacht. Ja, aber nicht ganz. 14 Punkte fehlen halt. Das ist eben das, was wir hier so sehen. Und die Gefahr ist eben jetzt auch, dass es von dort aus erstmal wieder runterläuft. Vielleicht sogar mit einem Gap. Dann haben wir eine Inselumkehr. Und im Idealfall und eine Korrektur darf durchaus kommen. Würden wir dann so bei 19.000 landen. Aber es sind auch knapp 900 Punkte und die will man vielleicht nicht unbedingt auf der falschen Seite stehen. Heißt das jetzt, dass Sie shorten sollten? Natürlich nicht, auf keinen Fall. Diese Empfehlung kann und will ich Ihnen nicht geben, weil natürlich hier ist alles entfesselt. Ja, das muss man einfach sagen. Und ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass die Leute immer noch weiter kaufen und dass es immer noch weitergeht. Gerade auch jetzt aus der Fantasie der Zinssenkung, die eine, die noch kommen mag und ob das jetzt im September ist oder wann auch immer, scheint für den Markt momentan völlig irrelevant zu sein. Und am Ende, das müssen wir auch sagen, wo stehen wir bei 19.945, machen wir mal einen Haken dran an die 20.000. Das ist, glaube ich, auch klar, dass die Marktteilnehmer zumindest mal das sehen wollen und auch das sehen werden. So, aber Sie sehen, 50 Punkte, 45 Punkte jetzt hier irgendwie, oder 55 Punkte jetzt auch irgendwie mitnehmen zu wollen, nur an der Dynamik dabei zu sein, ist irgendwie auch nicht ganz richtig verstanden. Und dementsprechend, ich wäre jetzt hier vorsichtig, ich würde einfach gucken, was passiert jetzt mit der Markteröffnung. Kriegen wir eine Kurslücke, wird die Kurslücke geschlossen, läuft es dann nach oben? Haben wir eine Kurslücke, läuft es nach unten, haben sie Inselumkehr oder läuft es nach oben? Dann darf man schauen und gespannt sein, was bei rund 20.000 passiert, ob der Markt dann von dort aus umdreht. Das wäre so eine Situation, darauf darf man achten und vielleicht ergeben sich dann entsprechende Signale. Gehen wir damit in den letzten der beteiligten Indizes, in den Dow Jones. Und der Dow Jones hat sich zumindest mal besser gehalten als der DAX. Ja, wir reden hier bei beiden Werten eigentlich über die klassischen Industriewerte, auch wenn natürlich ein paar Tech-Werte auch noch dabei sind, im Dow Jones muss es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen, die Idee war ja, dass es eigentlich so seitwärts läuft und momentan zumindest sieht es auch danach aus. Immerhin, jetzt wird hier nicht abverkauft, immerhin wird hier jetzt zumindest mal so ein bisschen abgewartet. Offensichtlich läuft das Geld aktuell mehr in die Nasdaq rein und weniger in den Dow Jones. Wir haben eine deutliche Divergenz. Ja, ich meine, anders kann man es gar nicht mehr sagen. Und es ist natürlich die Frage, welche Divergenz oder wer löst sich denn in wessen Richtung auf? Es ist der Dow Jones, der jetzt aufschließt zu Nasdaq und damit noch mehr Feuer in den S&P 500 reinlegt. Oder es ist die Nasdaq, die sich jetzt so langsam Richtung Dow Jones bewegt. Ja, jetzt nicht unbedingt mit Absicht. Ja, die beiden haben jetzt ja nicht wirklich viel miteinander zu tun. Aber dass man dann eben sagt, okay, die Leute sind schon vorsichtig bei den klassischen Werten. Wann fangen sie denn an, vorsichtig zu werden bei den, sagen wir mal, etwas heißeren, gehypteren Werten. So, und das ist einfach die Situation. Das kann ich hier an der Stelle natürlich nicht sagen. Es wäre auch verwegen, mehr als verwegen. Ich kann halt nur soweit sagen, aus meiner Sicht sieht es momentan aus, dass der Dow Jones einfach ein bisschen verhalten läuft. Es ist kein Beinbruch. Es gibt hier bloß zumindest End of Day oder End of Week nicht wirklich viel zu tun. Da kann man mal Intraday gucken. Aber wenn man eben Intraday unterwegs ist, dann darf und muss einem natürlich auch klar sein, dass die Bewegung halt auch nicht ewig geht. Und das heißt, man hat mal so eine Range, da kann man ein paar Punkte mitnehmen, dann sollte man auch schauen, dass man wieder rauskommt. Das kann man sich mal spaßeshalber anschauen, wenn man in die Stunde reingeht. Ja, da sehen Sie es. Ja, klar gibt es Signale. Hier haben wir ein schönes Piercing Pattern. Ja, natürlich mit dem Hoch hier nicht ganz so ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Aber Sie sehen es auch hier. eigentlich vom Potenzial geht da schon was, aber es ist eben heiß umkämpft. Und dann irgendwann trocknet das Ganze eben aus. Nichtsdestotrotz, es gibt die Signale, aber man muss eben dann halt nicht allzu oder darf da nicht allzu viel erwarten. Ja, das muss ich dazu einfach sagen. Gut, und damit gehen wir in die Einzelwerte. Ich habe Ihnen Amazon mitgebracht. Warum? Weil sich hier bei Amazon einmal mehrere Sachen auch lernen lassen oder eine Sache zumindest lernen lassen, nämlich durchaus Gewinne auch mitzunehmen. Ich hatte Ihnen mal hier das vorgestellt, ausgehend von diesem Spinning Top, wo man sagen könnte, ja okay, dann nehme ich mal das mit und zwar bis in diese Richtung von diesem Tief, ja, wo ich dann einmal mehr oder weniger das mittlere Bollinger Band gegangen bin und siehe da, wurde auch so gemacht. Ja, passt. Sie sehen aber auch, wenn man seine Gewinne dann nicht mitnimmt, dann läuft es eben wieder zurück. Dann wäre dann hier tatsächlich der Stop-Loss ausgelöst, nur um dann festzustellen, dass man eigentlich ja doch eine ganz gute Situation eigentlich hatte. Ja, und seitdem läuft Amazon eigentlich so seitwärts. Läuft seitwärts, hat aber offensichtlich Schwierigkeiten hier über die rund 188, sagen wir rund grob 190 Dollar rüberzukommen, prallt da immer wieder ab. Einmal, zweimal. Aktuell in der vergangenen Woche dreimal. Das wird noch deutlicher, wenn man in den Tageschart reinschaut. Da wird das Ganze nämlich nochmal sichtbarer. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, was sehe ich denn jetzt eigentlich hier? Sehe ich hier einen Triple Top? Sehe ich eine Schulterkopf-Schulterformation? Am Ende, das Kind braucht einen Namen, aber wir sehen durchaus, tja, wo lege ich jetzt eigentlich die Nackenlinie? Lege ich die da hin? Falsch. Ja, lege ich sie hier hin? Sehr steil. Und wenn, dann wo? Ja, Sie sehen, das ist schon die Schwierigkeit, dann hier entsprechend sich halt so eine Schulterkopf-Schulter zusammenzureihen. Deshalb wäre aus meiner Sicht eher interessant zu gucken, wo könnte man aus den Candlesticks heraus was finden. Und es gilt es hier zu sehen, am Freitag ist ja der Markt noch ein bisschen hochgelaufen, immer so ein bisschen hochgekommen. Ja, es könnte durchaus sein, dass man hier so anläuft. Und dann kann man hier in dem Bereich mal schauen, prallt Amazon wieder ab? Ja, da kann man hier mal nach einer Umkehrsituation gucken. Oder geht es hier tatsächlich runter im Sinne von der ignorierten Kerze, dann wäre dann so ein sehr relativ enger, sehr aggressiver Stop-Loss eine Möglichkeit oder dann um hier oben ranzugehen. Aber dann hätte man dann hier so eine Korrektur, eine Einperiodenkorrektur. Und dann könnte man dann darauf gucken, ob Amazon zumindest mal auf die 175 läuft, 176, 175, sowas in dem Dreh. Oder ob es dann tatsächlich nicht in den Wochenchart weitergeht, wo man dann den ganzen Bereich, sagen wir mal hier bei 171, 70 anpeilen könnte, dann könnte aber auch die Bewegung schon wieder zu Ende sein. Sie sehen aber auch, es ist nicht so leicht, jetzt hier tatsächlich mal eine Short-Situation rauszufinden, rauszusuchen, zumindest im Tech-Bereich ist übertrieben, jetzt so techig ist Amazon jetzt ja auch nicht mehr, aber muss man einfach mal schauen. Zweite Situation, die sich hieraus ergeben kann, ist, dass wir hier das Konzept der ignorierten Kerze haben und Amazon jetzt hier an der Stelle zum Breakout nach oben kommt. Das könnte nämlich eine andere Situation sein, dass man hier einfach durchstartet und Amazon dann nachzieht sozusagen, hier auch über die höheren Tiefs dann nach oben gedrückt wird und dann eben hier ausbricht. Beides ist möglich. Sollte Amazon ausbrechen, ist das Potenzial größer, aus meiner Sicht, weil natürlich dann die Dynamik reinkommt. Ja, dann dürften hier, Sie sehen es aber auch, einige Orders auch bereit liegen. Und einige Marktteilnehmer auch genau darauf warten. Kann also ein sehr spannender Bereich sein. Deshalb, wenn man Short geht, ja, da darf man sich jetzt auch nicht zu viel Gewinnpotenzial vorstellen. Und wenn man sagt, ich gehe Long, dann kann man eben gucken, ob man halt entsprechend sich aggressiver absichert unterhalb der roten Kerze dann oder ob man das nächste Swing-Tief nimmt. Das ist eine persönliche Entscheidung. Beides kann interessant sein, beides kann klappen. Ja, wenn der Markt nicht allzu sehr korrigiert und dann hat man hier Bewegung nach oben. Heißt also, tatsächlich zwei Möglichkeiten gibt es. Das eine eher kurz, das andere eher mittelfristig für Amazon. Und ja, vielleicht ist ja auch Alexa bald dann mit AI oder mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Dann könnte das Ganze auch nochmal beflügeln. Dann habe ich in die Deutsche Bank mitgebracht. Man höre und staune. Ich hatte hier mal irgendwann mal, das ist schon wieder lange her, Anfang des Jahres, mal eher fallende Kurse bei der Deutschen Bank hier mit angedeutet. Ja, warum nicht? Ja, ist bei der Deutschen Bank jetzt auch nicht unbedingt so selten. Jetzt habe ich Ihnen hier auch was mitgebracht, was ein aktuelles Signal dann von der vergangenen Woche ist, nämlich der Freitag, der abverkauft wurde im Rahmen einer Abwärtsbewegung, kleiner Abwärtstrend. Aber jetzt sehen wir hier einen schönen Hammer außerhalb der Bollinger Bänder und zwar haben wir hier ein Signal das aus der Expander-Strategie kommt in der Deutschen Bank. Also das gibt es natürlich auch und hier wird angezeigt, das ist einfach nur die Berechnung, wie viel Potenzial vom Schlusskurs, beziehungsweise vom Hochkurs, Höchstkurs bis hin zum oberen Bollinger Band ist denn da. Aktuell ist es 4,29. Wird das obere Bollinger Band erreicht? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Schaut man sich mal nach links um, ist es schwierig. Ja? Also die Idee ist es hier dann eher zu gucken, kommt man an das mittlere Bollinger Band bei 15,30 €, knapp 30, dann kannst du mal zurücklaufen. Durchaus mit dem Test, Vorsicht also dann hier an der Stelle, mit dem Test, um dann nach oben weiterzugehen. Das kann interessant sein, damit geht der Expander in den Double Touchdown über. Das könnte so eine Situation sein. Und was hier natürlich ganz interessant ist, wenn man sich hier anschaut, dass wir hier an der Stelle natürlich auch einen Unterstützungsbereich, aber eben auch einen Widerstandsbereich haben, ja, der dann entsprechend, ja, Sie sehen es, sich hier so ein bisschen hinschieben lässt. Ja, kann man mal gucken, wo es jetzt ganz abspielt. Da muss die Deutsche Bank dann durch, um weiter nach oben zu laufen, aber das Potenzial ist da und hiermit haben wir eben dann so eine Möglichkeit, daran auch zu partizipieren und davon zu partizipieren. Und gehen wir zu guter Letzt zu Apple. Und Apple hat sich in der vergangenen Woche nicht nur stark, sondern extrem stark gezeigt. Und wir haben, und das kann man einfach an der Stelle sagen, den Ausbruch geschafft aus der monatelangen Range. Ja, fast ein Jahr sind wir hier seitwärts gelaufen, jetzt sind wir rausgebrochen. Und wie immer nach so einem Ausbruch, was folgt als nächstes? Irgendwann die Korrektur. Sollte man hier jetzt noch reingehen bei $220, ich wäre da sehr vorsichtig. Aber ich sage es immer wieder aufs Neue. Ich rechne eher mit einer Korrektur. Ob die jetzt direkt an die 200 oder 199, 98, 97 geht oder nicht, das haben wir hingestellt. Aber sie dürfte sich erstmal bewegen. Und das wäre ziemlich stark, und das hat ja schon begonnen mit der Korrektur. Es wäre aber auch ziemlich stark, wenn die Korrektur bei rund 205 schon halten würde. Das wäre sozusagen die Hälfte hier vom Kerzenkörper. Ja, das wäre so eine Option, mit der man dann mal rechnen kann. Das wäre stark und bullisch und dann könnte man dann dementsprechend sich dort unter dem Tief der Korrektur dann mit dem Stop positionieren, ein bisschen enger an der Stelle dann, um von weiter steigenden Kursen dann eben zu profitieren. Tja, Apple hat AI ausgerufen und wenn Sie mich fragen, ist es bei Siri oder auch bei der Rechtschreibkorrektur bitter notwendig, aber es ist halt auch mal eine andere Geschichte. Jetzt geht es ja nicht nur darum, ja, Apple hat ja nicht nur das iPhone, sondern für eine ganze Reihe andere Produkte, die ebenfalls wahnsinnig erfolgreich sind. Na, mehr oder weniger wahnsinnig erfolgreich, aber erfolgreich. Aber das kann so eine Sache sein, die Apple jetzt natürlich auch nochmal beflügelt und dementsprechend auch mal nach oben entsprechend treibt. Ja, damit haben wir im Endeffekt die Marktwoche schon wieder hier erreicht. Oder abgeschlossen. Es ist eine spannende Zeit. Wie gesagt, das Thema der Divergenzen, es gibt mir wirklich zu denken, ich mahne zur Vorsicht, ja, in irgendeine Richtung zwangsläufig wird die Divergenz aufgelöst, das bleibt ja gar nicht aus, aber in Anbetracht Saisonalität, in Anbetracht des wirklich heißen Laufens, es kann jetzt zu einer Erschöpfungsrallye kommen, es kann zu Erschöpfungsgaps kommen, es kann zu Inselumkehrungen kommen. Das heißt nicht, dass jetzt der Markt kurz davor steht, in sich zusammenzufallen. Das heißt einfach nur, dass der Markt aus meiner Sicht reif ist für eine Korrektur. Das passt gut mit dem Sommer zusammen, ja, dass das eben jetzt alles zusammenkommt und die Marktteilnehmer sagen, okay, Sommer gut, lass uns mal lieber ein Margarita trinken. Ja, also unter dem Aspekt wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen entspannten Start in die Woche. Fußball-EM läuft, ja, das könnte auch nochmal so ein Thema sein, warum die Märkte, zumindest mal in Europa, jetzt nicht ganz so unter Beachtung sind. Ich wünsche auf jeden Fall viel Vergnügen beim Schauen und wenn Sie wollen, mögen und Spaß daran haben, dann sehen wir uns bei Fast & Forex am Donnerstag wieder und bis dahin alles Gute, Ihr Wieland Arndt.